Nach meinem aufrüttelnden Interview mit der forensischen Psychologin Dr. Andrea Christidis erreichten uns zahlreiche Zuschriften. Dr. Christidis berichtete über willkürlichen Kindesentzug in Deutschland, oft gegen Eltern mit der falschen Gesinnung. Ein perfides Druckmittel, das immer öfter eingesetzt wird, wie sie sagt. Doch was ist mit Österreich? Sind Eltern dort genauso schutzlos ausgeliefert? Diese Frage beschäftigt viele unserer Zuseher und wir lassen sie nicht unbeantwortet. Dazu habe ich heute den renommierten Juristen und Fachmann für das Thema Kindesabnahmen, Magister Josef Meitz, zu mir ins Studio eingeladen. Er engagiert sich seit rund 17 Jahren ehrenamtlich für das Wohl der Familien und deckt auf, wie erschreckend ähnlich die Situation in Österreich ist und erklärt, was Eltern tun können, um sich gegen staatliche Übergriffe zu wehren. Ich begrüße Sie ganz herzlich bei mir im Studio.
Danke für die Einladung. Danke, dass ich da für die vielen betroffenen Familien was erzählen darf.
Herr Magister Meitz, es ist ja so, wenn man von Kindesentzug hört oder wenn man daran denkt, dann glaubt man immer, ja, das sind jetzt drogensüchtige, wirkliche verwahrloste Kinder, drogensüchtige Eltern, Gewaltmissbrauch, an schreckliche Zustände, wo man sich denkt, ja, da ist ja gut, dass das Jugendamt eingreift und den Eltern die Kinder wegnimmt. Doch auch Sie sagen, so wie Dr. Christidis für Deutschland, dass das absolut nicht stimmt, dass das ein völlig falsches Bild ist und dass die Eltern oft sagen, sie hätten das nie geglaubt, wenn es ihnen nicht selber passiert wäre. Können Sie das näher erklären?
Also nach den Fällen, die zu mir kommen, ist es immer so, dass die Abnahme eine gewisse Vorgeschichte haben. Eltern haben irgendein Problem, das sehr viele Eltern haben mit den Kindern. Und manche machen den schweren Fehler, sie wenden sich an das Jugendamt um Hilfe. Andere werden an das Jugendamt geschickt und sie erwarten sich dort Hilfe, bekommen aber keine. Sie bekommen Kontrolle und in vielen Fällen führt diese Kontrolle zur Kindesabnahme. Also ein Beispiel, frische Zahl, gehört die Mutter-Kind-Einrichtungen, also wo es Probleme gibt. Dann gibt es eben die Einrichtung, wo Mütter mit neugeborenen Kindern für ein halbes Jahr, ein Jahr in ein Mutter-Kind-Heim kommen, damit sie dort einmal lernen können, betreut werden. Und eine Mutter hat mir erzählt, von 14, die wir dort waren, haben 2 das Kind mit nach Hause genommen. Das heißt, diese Vorbetreuung durch Unterstützung der Erziehung führt sehr, sehr oft in die Kindesabnahme. Und das ist manchmal halt nur Kontrolle, oft inkompetente Hilfe und führt eigentlich zur Verwirrung der Eltern. Und aus Dingen, aus kleinen Problemen, die wirklich jede Familie hat, können dann irgendwann Abnahmen erfolgen. Von den Zahlen her ist es mindestens die Hälfte. Das heißt, wenn man dann an Prävention denkt, wie man das verhindert, muss man dort ansetzen. Weil wirklich Kinder, die Gewalt erleiden oder Missbrauch erleiden oder so, ist es klar. Also ich kenne auch Familien, in denen ich die Kinder wegnehmen will. Aber die Struktur dahinter ist sehr, sehr schlimm. Also ich weiß zum Beispiel von diesem Hundebox-Fall im Bezirk Weidhofen an der Theier. Dort habe ich gehört, macht das Jugendamt jetzt systematische Akt auf Kinder, damit ihnen das nicht noch einmal passiert. Mhm. Also da sind die Abnahmen richtig in die Höhe geschossen.
Zur Erklärung für die Zuseher, da hat ja eine Mutter in Niederösterreich monatelang oder länger ihren Sohn in einem Hundezwinger gehalten.
Und in einer Hundebox.
In einer Hundebox,
ja. Kisten, mit denen man Hunde transportiert.
Genau, und ihn dort verwahrlosen lassen.
Ja.
Also das ist die Geschichte hinter der Hundebox, wo Sie gerade gesagt haben. Und seitdem ist das Jugendamt in Niederösterreich scheinbar sehr aufmerksam.
Vor allem zumindest in diesem Bezirk.
Ja, okay. Aber Sie sagen, um das zusammenzufassen, dass sehr oft eben wirklich fadenscheinige Gründe sind, warum die Kinder abgenommen werden und eigentlich kein echter Grund zu finden ist. Also zumindest keiner, der so eine drastische Maßnahme rechtfertigen würde.
Deswegen sage ich, es ist keine Familie sicher. Jeder, der Kinder hat, weiß, es ist eine arbeitsintensive Geschichte mit vielen, vielen Themen, die es gibt. Es passieren Unfälle, es gibt Probleme in der Schule und, die alle haben. Und je nachdem, wie das Jugendamt damit befasst wird, steht man vor dem Thema Kindesabnahme. Und das sind bei weiter Hälfte, mehr als der Hälfte der Fälle.
Es ist auch ein beträchtlicher Anteil dabei, wo es durch Denunzianten passiert, also in der Nachbarschaft oder aus der eigenen Familie, einfach Leute, die halt ein Problem mit einem haben aus verschiedensten Gründen oder vielleicht die Wohnung haben wollen oder sonst irgendwas, wo sie dann auf die Idee kommen, ach, dann hetzen wir jetzt mal das Jugendamt auf den Hals. Also solche Geschichten gibt es ja mehr als genug.
Ja.
Und wenn das Jugendamt mal da ist, dann, so wie Sie sagen, findet es vermutlich immer irgendwas. Also das ist dann so hat man als Familie ein Problem.
Genau, also die machen halt die sogenannten Gefährdungsmeldungen, anonym, immer anonym. Also das Jugendamt sagt nie, wer das gemacht hat. Und dann wird dem nachgegangen. Und dann ist die Frage, was sie finden. Und ob da jetzt die Eltern streiten oder ob es zu schmutzig ist oder auch zu sauber. Aber im Fall ist es zu sauber. Und dann wird halt gefragt. Und dann gibt's halt die Situation, dass sich die Eltern rechtfertigen sollen und müssen gegen Anschuldigungen, die oft nicht konkret sind, sondern nur irgendwelche Wischiwaschi, hat geschrien oder sonst was. Und dann ist man drinnen in der Mühle. Und je mehr man eigentlich seine Familie schützen möchte, was immer gesagt wird, muss ich die reinlassen oder was, desto mehr kommt man ins Radar von denen.
Jetzt werden sich viele fragen, und auch ich, warum hat das Jugendamt denn so ein Interesse daran, dass sie Kinder wegnimmt aus Familien? Oder warum glauben Sie, dass es überhaupt so viel gemacht wird, obwohl es keine Gründe oder wenig Gründe gibt?
Naja, das eine ist natürlich, es ist eine gut ausgebaute Industrie, die sehr viel Geld kostet, die Unterbringungseinrichtungen. Es gibt auch eine gewisse Nachfrage nach kleinen Kindern von Pflegeeltern, die halt selber keine Kinder kriegen können. Und es ist auch so diese Spannung, es könnte ja doch was sein. Es könnte uns irgendetwas entgehen und dann stehen wir wieder in der Zeitung, siehe Hundebox. Und das müssen wir vermeiden, deswegen müssen wir rechtzeitig und schnell gesund genug sein, bevor was passiert. Und das überzieht eigentlich das Land mit einem riesen Misstrauen, nämlich auf beiden Seiten. Die Jugendamtsmitarbeiter misstrauen jeder Mutter, jeden Vater. Und umgekehrt natürlich auch. Also wenn man mit Eltern redet, die ein bisschen Erfahrung haben, ist das Jugendamt eigentlich die am meisten gefürchtete Organisation des Landes. Die fürchten die Leute mehr als die Polizei.
Sie sprechen ja eben auch von einem Riesengeschäft. Inwiefern? Wer bekommt das Geld? Wer zahlt? Was ist das für ein Geschäft? Wie kann man sich das vorstellen?
Na, ich fange im einfachen Bereich an, Pflegeeltern. Also es gibt in einigen Bundesländern reichen 2 Pflegekinder für ein Anstellungsverhältnis beim Land mit vollen Pensionsbeiträgen. Das heißt, da gibt es mit 2 Kindern, manchmal schon mit einem, die Vollzeit bezahlte Mami. Was politisch ja so verböhnt ist.
Bei den eigenen Kindern nicht, da kriegt man kein Gehalt.
Bei den eigenen Kindern nicht, kriegt man gar nichts. Und wenn man 7 hat, kriegt man gar nichts. Aber bei 2 Pflegekindern ist das ein Job. Und die andere Geschichte, wo es dann weitergeht in den Einrichtungen und Wohngemeinschaften, man muss es anfangen zu rechnen. Wir haben da Betreuungsschlüssel von 1 zu 1,2. Also jedes Kind in einer Einrichtung hat mindestens 1,2 Betreuer, teilweise mehr. Und sagt man dann von 1 zu 1 Betreuung, da muss pro Kind immer noch da sein. Und die kosten natürlich viel Geld. Also SOS Kinderdorf, größte, bekannteste Organisation. Die sind ziemlich raufgegangen, da kostet jetzt der Tag 370 Euro. Das heißt, ein Tag ein Kind betreuen, kostet 370 Euro und das rechnen wir bei 3 Kindern auf ein Jahr, kostet es ein Haus, im wahrsten Sinn des Wortes. Und das bei Familien, die unglücklich sind und bei Kindern, die weinen, weil sie nur nach Hause wollen.
Aber das heißt, da muss einfach ein gewisser Schlüssel erfüllt werden, weil die Kosten sind da. Und das heißt, so wie bei den Krankenhausbetten, die Betten müssen gefüllt werden. Genau. Kann man so sagen.
Das Personal muss hier vorgehalten werden. Die Strukturen müssen vorgehalten werden und müssen finanziert werden. Und je mehr Beleg, desto besser die Wirtschaftlichkeit.
Und wer bezahlt das alles? Der Steuerzahler nehme ich an und die Eltern vermutlich.
Die Eltern müssen den Unterhalt zahlen. Und beide verdienen, zahlen beide Unterhalt. Und ich kenne Fälle, wo das gesamte Einkommen der Frau ab Teilzeit oder Vollzeit da weggeht. Und den Rest zahlt der Steuerzahler, wobei das in der Regel die Sozialhilfeverbände sind. Und da gibt's je nach Bundesland unterschiedliche Schlüssel, also ein Drittel Gemeinden, ein Drittel Land. Und da muss man sagen, bei den Gemeinden, also ich kenne Gemeindevertreter, die kriegen das auf den Tisch geknallt, da müssen das abdrücken und dürfen niemals erfahren, Datenschutz, für welche Kinder das ist. Mhm. Und das steigt jedes Jahr teilweise um 20%. Und die Gemeinderäte dürfen nur winken, müssen das abdrücken.
Aber es ist ja ziemlich perfide. Das heißt, es wird einem das Kind weggenommen und dann muss man auch nur zahlen, beziehungsweise wird bis zum Existenzminimum in manchen Fällen gepfändet.
Genau, das also das, die Unterhaltspflicht ist ja 25% unter dem Existenzminimum. Mhm. Das heißt, wenn ich jemandem Gewalt zufüge und dann Schaden mache und verurteilt werde und der will Schadenersatz, lassen sie mir mehr an Einkommen, mhm, als wenn meine eigenen Kinder weg sind. Mhm. Und da hilft nichts. Wobei manche Fälle sind sie nicht so streng, habe ich auch schon gemerkt. Ich kenne mir wieder ein paar, wo nie Unterhalt verlangt wird. Und andere Fälle ist die Unterhaltsrechnung nach einer Woche da. Mhm. Das ist so willkürlich, oder so das Typische für das ganze System.
Jetzt haben Sie ja vorher das Thema Pflegeeltern angesprochen. Ja. Und da heißt es ja oft, da ist eine ziemlich große Nachfrage auch an Babys bei den Pflegeeltern. Und die Nachfrage ist auch gestiegen. Von wem geht das aus? Wer sind da diese Pflegeeltern und wie wird das umgesetzt, dass man zu den Babys kommt? Das klingt ja ziemlich heftig alles.
Man merkt deutlich, dass es bei den Jugendämtern werdende Mütter gibt, die von vornherein am Radar sind. Die haben in der Regel irgendeine Vorgeschichte, meist sind sie selber Heimkinder, Pflegekinder, oft sehr jung, oder hatten irgendwelche Erfahrungen, zum Beispiel Psychiatrie oder sonst irgendwas. Und da gehen die Jugendämter schon mit dem hin, dass sie sagen, das Kind holen wir uns. Das schaut so aus, dass halt die Krankenhäuser, wo das Kind geboren werden könnte, einmal ein Ausgabeverbot kriegen. Das heißt, die dürfen die erste Bindung zwischen Mutter und Baby gar nicht machen. Wo kommt das her? Es gibt natürlich viele Eltern, die keine Kinder kriegen können. Sie dringend welche wünschen und das ist natürlich dann schön, wenn man zusätzliche Pflegeelterngeld kriegt. Und der Bedarf nach umso jüngeren Kindern ist bei denen natürlich da, weil sie umso mehr die Bindung aufbauen können, sich mehr den frühen Bindungskontakt zu den Babys aufmachen können. Mhm. Und was in den letzten Jahren aufgefallen ist bei mir, dass es sehr, sehr viele homosexuelle Paare gibt, die jetzt sozusagen diese neugeborenen Kinder kriegen, mhm, oder sehr kleine Kinder kriegen.
Es ist ja jetzt seit, es ist ja noch nicht mal 10 Jahre jetzt, dass das legal ist, dass man in Österreich als homosexueller Kinder adoptieren kann. Ja. Und Sie sagen aber, eben seit dieser Zeit ist Ihnen da eine Steigerung aufgefallen, dass da immer mehr Nachfrage ist und auch immer mehr bekommen.
Wobei es das auch schwerpunktmäßig in Wien ist. Also in anderen Bundesländern ist es nicht so stark. Mhm.
Zeit zum Aufwachen. Mit unseren sorgfältig ausgewählten Büchern aus dem Auf-Ein-Shop holen Sie sich den entscheidenden Wissensvorsprung. 500 Bücher in den Bereichen Politik und Geschichte, Corona, Gesundheit, Krisenvorsorge, Finanzen und vieles mehr. Bücher, die Ihnen das System am liebsten verschweigen würde. Holen Sie sich fesselnden Lesestoff. Jeder Einkauf unterstützt auch die Arbeit von Auf 1. Frühzeitig informiert zu sein ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Es wird halt oft die Vermutung auch angestellt, dass dir hier Bestechungsgelder Richtung Jugendamt fließen. Haben Sie das schon mal mitbekommen? Oder
gibt es Ich höre es sehr oft, allerdings habe ich keinen Beweis.
Sie nennen diese ganze Problematik eine vom Staat geförderte Familienzerstörungswaffe. Ja. Wie kommen Sie zu diesem Urteil? Sie haben da jetzt einiges geschildert, aber warum Familienzerstörungswaffe?
Ganz einfach, aus zwei Gründen. Ich habe etliche Fälle, wo das Jugendamt die Eltern auffordert, sich scheiden zu lassen und ihnen manchmal zu Unrecht verspricht, dann kriegen sie die Kinder wieder zurück. Das ist das eine. Und das andere ist, es gibt eigentlich absolut keine Organisation, keine Initiative zur Erhaltung der Familie. Dass Konflikte bearbeitet werden, Konflikte bereinigt werden oder Familien in kurzzeitigen finanziellen Engpässen zum Beispiel unterstützt werden. Also da heißt es gleich, die Ernährung und die Wohnung ist nicht gesichert, es besteht die Gefahr einer Obdachlosigkeit. Also müssen wir die Kinder mal rausnehmen. Also eine proaktive Arbeit zugunsten der Familien, zur Lösung der Konflikte, gibt es in Österreich nicht. Man wird vielleicht auf ein paar private Familienberatungsstellen verwiesen, die man halt Anspruch nehmen kann und wo man halt mit denen auch arbeiten kann. Aber zu sagen, das sollte das erste Ziel sein, die Familie zu erhalten, gibt es absolut nicht.
Also es wird nicht in die Hilfe investiert, sondern man ist da eher gleich mit dem Blick lieber auf Kindesabnahmen, als dass man da jetzt irgendwie zu viel Zeit oder Geld investiert, dass den Familien wieder auf die Beine geholfen wird.
Und typisch ist eben das, ein Tag Fremdunterbringung eines Kindes würde für ein ganzes Monat alle finanziellen Probleme einer Familie lösen.
Also wenn die Familie das Geld bekommen würde, was die Fremdbetreuung kostet oder die Fremdunterbringung kostet, dann würde das oft die Probleme lösen, sagen Sie.
Und was ganz häufig ist, viele Kinder haben ja gesundheitliche Probleme, würden Therapien brauchen. In den seltensten Fällen werden Therapien finanziert. Da heißt es, dafür haben wir kein Geld. Aber das Kind wegnehmen, Fremdunterbringung, hat grundsätzlich keine Grenzen. Da gibt es immer Geld.
Nun gut, jetzt kommen wir zu dem beim Anfang angekündigten Thema der Prävention, weil viele werden sich jetzt eben fragen, noch mal mehr fragen, wie kann ich mich denn davor schützen? Sie haben ja selbst jetzt gesagt, keine Familie ist im Grunde davor sicher, es kann jeden treffen. Aber wie kann ich mich schützen?
Grundsätzlich einmal selber um Hilfe umschauen, sich klug machen, zum Beispiel bei medizinischen, psychologischen Problemen, Schulproblemen. Wo kann ich selber Unterstützung organisieren? Was kann ich selber tun? Mit wem kann ich Kontakt aufnehmen? Und eigentlich von Anfang an dem System, also Jugendamt oder Gerichte, vermitteln, man hat es selber besser in der Hand und im Griff. Das ist das Wichtigste. Man muss sich selber kompetent machen, damit man nicht den Ratschlägen des Jugendamtes ausgeliefert ist und mit denen mitspielen muss. Und auch das Wissen, das man selber dabei erwirbt, ist ganz, ganz wichtig, vor allem auch um eben Richter oder so zu überzeugen.
Ja, da sind wir ja schon viel weiter. Da ist ja dann schon einiges passiert, wenn es mal so weit ist, dass man da irgendwann überzeugen muss. Aber was kann man tun, wenn man jetzt noch überhaupt keine Probleme hat mit Jugendamt oder noch da gar nichts angekündigt worden ist?
Da muss man natürlich, wenn das Jugendamt auf der Matte steht, ist natürlich das erste Gespräch, warum, was war, wer hat irgendwas gesagt, was gibt's? Vielfach, wie gesagt, die Schulprobleme dahinter. Hat die Schule zum Beispiel was gemeldet oder so. Und dann muss man eben mit denen in Kontakt treten und sagen, wie können wir das lernen? Was weiß ich, Legasthenie oder ADHS und die typischen Dinge. Dass es einfach wichtig ist, man muss selber der Meister seiner Probleme werden. Mhm. Also beispielsweise eben Legasthenie, wie jetzt zwei Fälle. Ich als Elternteil muss sagen, das machen wir, das gibt's, das geht. Und dann kann ich zum Jugendamt gehen, finanziert's mir das. Das funktioniert meistens, wenn es am Geld mangelt. Aber mal sich zuerst wehren, das Problem verleugnen, das ist immer schlecht.
Die Frau Dr. Kastidis hat für Deutschland gesagt, dass es gut ist, dass man gleich mal im Testament festsetzt oder festlegt, wer die Kinder im Falle eines Todes bekommen soll. Und das wird dann auch oder muss dann auch geprüft werden im Falle eines Kindesentzugs, dass die Kinder dann eben dorthin kommen, die Personen, die man da angibt. In Österreich ist das nicht so, sagen Sie.
In Österreich kann man testamentarisch nicht verfügen, wo die Kinder hinkommen. In Österreich ist es so, dass automatisch das Jugendamt die Absage bekommt, wenn der absageberechtigte Elternteil oder beide nicht mehr am Leben sind. Und da man kann allerdings eine Empfehlung machen, wer das bekommen soll, Schwester oder so irgendwie. Und dann prüft es das Jugendamt und das Gericht entscheidet. Also man kann das Jugendamt nicht umgehen. Das ist das Wichtige dabei.
Aber wie ist das dann bei Kindesabnahmen? Wie oft haben Sie das erlebt, dass die Kinder dann eben zu der Tante oder sonst was gekommen sind, wenn die Eltern gesagt haben, gebt es doch bitte lieber meiner Schwester oder der Oma oder sonst was. Ist das vorgekommen oder wird das völlig ignoriert?
Das ist interessant. Es kommt eigentlich oft vor. Mhm. Allerdings, wo ich wieder beim Zerstören der Familie bin, wenn die Familien sich verstehen, also die leibliche Mutter, Eltern mit dem künftigen Pflegemutter, wird das sehr kritisch gesehen. Oder auch Großeltern wird sehr kritisch gesehen. Wenn die aber streiten, dann machen sie es. Mhm. Also ich habe einen Fall im Burgenland jetzt, wo das Kind zur Cousine gekommen ist. Und die unterbindet jetzt mit Unterstützung des Jugendamts den Kontakt zur Mutter. Oder zur Schwägerin oder zur Großmutter. Also je mehr die streiten, desto besser für das Jugendamt. Das ist ganz interessant. Weil eben nichts proaktiv für Familie, für Erhaltung der Familie gemacht wird.
Sie haben hier noch andere Tipps, wie zum Beispiel nichts unterschreiben oder was Sie geschrieben haben, gehen Sie niemals zum Jugendamt, um Hilfe zu holen. Also das sind ein paar so Sachen, die klingen recht heftig eigentlich. Da würde jetzt wahrscheinlich das Jugendamt aufschreien. Was gibt es da, können Sie das näher erklären und was gibt es da noch für Detailtipps jetzt, wenn eben da schon ein Problem da ist oder einfach allgemein, dass man sich das halt für sich merkt, nicht eben alleine zu Terminen hingehen und so, dass man einfach ungefähr weiß, wie soll man sich denn da am besten verhalten. Ein bisschen was haben Sie jetzt gesagt, beziehungsweise bezüglich der Probleme, dass man das selber schauen soll, dass man Kompetenz aufbaut. Aber dass man das andere nochmal besprechen, wie ist das beste Verhalten im Falle des Falles?
Also grundsätzlich ist es immer gut, wenn es einen guten Rückhalt gibt, einen sozialen Rückhalt in der Familie oder bei Freunden. Darauf wird sehr geachtet. Das heißt, niemals hingehen alleine zu einer Besprechung, immer jemand mitnehmen oder wenn ein Hausbesuch gibt, dass immer wer da ist. Immer ein Unterstützungsnetzwerk präsentieren können, wenn irgendwas ist, was weiß ich, Mutter muss ich ins Krankenhaus, wer kann auf die Kinder schauen und so. Und dann haben sie nicht mehr die volle Verfügungsmacht, weil die Problematik bei der Hilfe durch das Jugendamt ist, dass die halt immer ihre Unterstützung der Erziehung machen, die UDE, und da schicken sie mehr oder weniger kompetente sozialpädagogische Familienhilfen und die machen vor allem Problemsuche und Kontrolle und kosten wahnsinnig viel Zeit, wenn die zweimal die Woche kommen, um zu reden. In der Regel schaut es so aus, sie kommen in die Familie und fragen, was tun wir heute? Und Unterstützungen für die Kinder zum Beispiel, auch bei Problemkindern, gibt's nicht. Also ich habe viele Geschichten, da kommt der Familienhelfer her am Nachmittag, holt vielleicht das Kind vom Hort, bringt es zurück um 5 bis 6 Uhr. Und dann ist die Mama verantwortlich, dass Aufgabe gemacht wird. Weil das machen sie nicht. Obwohl es wichtig wäre.
Sie haben jetzt gesagt, viel soziale Unterstützung oder soziale Einbettung. Das heißt, dass, da ist man dann schon mal davor mehr geschützt vor Kindesabnahme bzw. Übergriffigkeit durch Jugendämter, wenn man einfach ein gutes soziales Netzwerk hat. Das ist eine Fall. Maßnahme, die man mal machen kann oder auf die man schauen kann.
Genau. Und genau. Man muss natürlich schauen, in vielen Familien gibt es ziemliche Konflikte, dass man halt selber Maßnahmen findet, um mit denen zurechtzukommen. Beratungsstellen aufsuchen oder wenn es um medizinische Themen geht, dass man auch weiß, man hat selber die ärztliche Unterstützung, pflegerische Unterstützung und so weiter. Also wirklich selber die Sache in die Hand nehmen.
Ja, das ist eben, weil Sie sagen, gehen Sie niemals zum Jugendamt, um Hilfe zu holen. Aber was ist, wenn ich Hilfe brauche? Was würden Sie da dann vorschlagen?
Also es gibt natürlich viele Themen, wo das Jugendamt auch das Budget hat zu helfen. Und da muss man selber die Hilfe sozusagen konstruieren. Ich möchte das machen, ich möchte das machen. Gibt auch Organisationen, also Autistenhilfe oder so. Und ich suche jetzt nochmal finanzielle Unterstützung an. Dafür. Weil es ist ja auch umgekehrt. Die Jugendämter selber, wenn sie Hilfe anbieten, greifen auf dieselben Institutionen zu. Und da muss man denen sozusagen einen Schritt voraus sein.
Naja, jetzt würden einige das kritisch beurteilen und sagen, gut, aber dann könnte natürlich passieren, wenn man jetzt sagt, geh nie zum Jugendamt oder frag da nie um Hilfe, dass da vielleicht wirklich etwas passiert in Familien, weil man jetzt Angst hat, dass man sich zum Jugendamt, an das Jugendamt wendet oder auch eben ein Nachbar oder ein Verwandter, der sich denkt, da sollte mal jetzt jemand hinschauen, dass man da jetzt dann eben nicht das Jugendamt informiert und dann passiert etwas. Also da könnte man ja jetzt eben auch entgegnen und sagen, ja, das ist schon eine gefährliche Sache, wenn man jetzt diesen Rat ausgibt, nicht ans Jugendamt sich zu wenden?
Also es gibt auch andere Einrichtungen, wo man sich Hilfe holen kann, und sei es der Pfarrer. Eben auch, um die soziale Verankerung breiter zu machen. Und wenn es soweit ist, dass man angewiesen darauf ist, aufs Jugendamt, weil halt die Macht haben in bestimmten Bereichen, dann muss man halt genau wissen, was man von denen will. Und das ist, also ich nenne ein Beispiel, extreme Konflikte zwischen Vater und Mutter, dass man dann eben auch selber klar sagt, was möchte ich? Wie möchte ich zum Beispiel den Kontakt zwischen Mutter und Vater gestalten? Und welche Strukturen gibt es dafür? Dass man da einfach immer selber Vorschläge macht, wie das einfach in die Lösung gehen könnte.
Was haben Sie denn für einen Wunsch an das Jugendamt beziehungsweise an das ganze System generell? Was wäre da Ihr Verbesserungsvorschlag? Wie könnte man das alles ändern und besser machen von der institutionellen, staatlichen Seite her?
Ganz einfacher Wunsch wäre, dass das Jugendamt sich auf das Helfen konzentrieren sollte und die Kompetenz der Abnahmegefahr in Verzug ihnen genommen wird. Die Abnahmegefahr in Verzug sollte eine ganz andere Institution machen, wobei ich daran denke, an den Strukturen der Polizei. Weil wenn es wirklich schlimm ist, kommt sowieso die Polizei. Ob es Gewalt ist, Missbrauch ist, Vernachlässigung oder so. Da kommen die eh immer. Die haben teilweise ganz gut ausgebildete Leute, könnten auch in dem Sinn verstärkt werden. Aber es hat einen riesen juristischen Vorteil, wenn man die Strukturen der Polizei und Arbeit daran setzt. Zum Beispiel, wenn ich einen Täter verhafte, muss binnen 48 Stunden ein Untersuchungsrichter darüber befinden, ob er in Haft bleibt. Dasselbe bei einer Psychiatrieeinweisung. Also muss dann immer ein Gerichtsbeschluss nach Unterbringungsgesetz gemacht werden. Wenn das Jugendamt ein Kind wegnimmt, müssen sie einen Antrag stellen binnen 8 Tagen und das Gericht hat dann 4 Wochen Zeit oder mehr, das zu prüfen. Also eine schnelle Kontrolle der Arbeit der Jugendämter gibt es nicht. Und dann wird halt sehr, sehr viel schon auf Dauer sozusagen festgelegt, wenn die Kinder weg sind, wenn die Konflikte eskalieren, weil die Kinder weg sind und so. Also da müsste einfach eine Struktur geschaffen werden, dass der Sozialarbeiter, der kommt in die Familie, um zu helfen, selber nicht die Entscheidung treffen darf, dass das Kind aus der Familie genommen wird. dass es eigene Institutionen gibt, die das machen. Und dann wird wirklich unterschieden zwischen tragischen Fällen, was notwendig ist, und Fällen, die halt nur mit dem Jugendamt nicht kooperieren können. Weil gleichzeitig, wie es die echte Notsituation in den seltensten Fällen Grund ist für die Abnahme, ist der häufigste Grund für die Abnahme, wenn man die Gerichtsanträge dann liest, die mangelnde Kooperation mit dem Jugendamt.
Das heißt, wenn sie sich widerspenstig zeigen, die Eltern, dann ist schnell mal das Kind weg.
Genau. Wobei diese Kooperation halt immer wieder an einzelnen Personen hängt. Nicht? Also welcher Mitarbeiter der Jugendämter oder der von ihnen beauftragten Familienhelfer kann kooperieren oder nicht.
Also da spielt sehr viel Persönlichkeit und Charakter.
Absolut, ja.
Miteinander können oder nicht eine Rolle.
Absolut, ja. Man muss ja sehen, nicht? Die gehen in die Familienreihen, quasi ins Intimste, was eine Familie hat. Und ja, da braucht man ein gutes persönliches Standing und eine gute Ausbildung, um dort nicht sie wie der Elefant aufzuführen und auch einmal eine Gesprächsbasis zu finden. Ich darf einen Satz mitgeben von einer 14-Jährigen, die hat dann einmal von der Amtspsychologin die Frage gestellt bekommen, wenn du dir, es kommt die gute Fee, also die Wunderfrage, was würdest du dir wünschen, wenn eine gute Fee käme und sie würde jeden Wunsch erfüllen? Mhm. Und die hat gesagt, ja, wenn diese Familienhelfer nicht mehr kommen.
Ja, sehr traurig, irgendwie.
Sehr traurig, ja.
Na gut, ja, dann danke ich Ihnen vielmals, Herr Magister Meitz, für dieses Gespräch und
sehr für die Einladung,
die Tipps und die Informationen rund um das Thema.
Ja.